Die Geschichten im Alten Testament sind in einer Zeit entstanden, wo viele Gebräuche üblich waren, die wir heute so nicht kennen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch als Europäer heute im Jahr 2017 die Bibel nicht so lesen, als wäre das mit unseren Augen, mit unseren Wertmaßstäben und mit unseren, ja, mit unserer Sicht der Dinge sofort eins zu eins zu verstehen. Sondern wir müssen uns die Mühe machen, wenn wir einen Bibeltext lesen, auch gerade im Alten Testament, auch herauszubekommen, was war das für eine Zeit, in der dieser Text so entstand? Und was haben Leute gehört, die damals gelebt haben, als sie diesen Text hörten und als sie diesen Text schrieben? Was war für sie bekannt, aber uns unbekannt? Und deshalb ist es manchmal hilfreich, wenn man so einen alten testamentlichen Text liest, dass man sich auf den Weg macht, herauszubekommen, was weiß ich eigentlich nicht und was muss ich noch wissen, damit ich den Text auch richtig verstehe. Das ist gerade so, wie wenn man mit seinen Kindern zusammensitzt und ihnen erzählt, das habe ich herzhaft lachen müssen, als wir unseren Kindern erzählten, ja, also in meiner Kindheit ist erst das Schwarz-Weiß-Fernsehen erfunden worden, in der Weise, dass man es dann auch überall zu Hause hatte. Wie erfunden worden? Ja, und dann Fernsehen begann am Nachmittag für die Kinder um 5. Und was habt ihr dann den ganzen Tag gemacht? Ja, genau. Wir haben noch selber gespielt. Ja? Oder Telefon. Dass das Telefon mal an einer Leitung hing. Wie an einer Leitung? Ja, das war mit Strom verbunden. Das war an einer Leitung. Da konnte man nicht überall. Ja? Also das war wirklich eine völlig andere kulturelle Situation für meine Kinder. Und wir reden nur von 30, 40 Jahren. Und wir reden aber hier von einer Zeit von mehreren hundert, wenn nicht sogar 1000 Jahren. Also das als Vorrede, dass ihr das einfach mal mitnehmt und auch für euch als Ermutigung seht, wenn ihr Texte im Alten Testament lest, das immer auch mitzudenken und zu wissen, hey, da muss ich mal ein bisschen graben, da muss ich mal schauen, da muss ich mal gucken. Also wir lesen den Text, der ist heute übrigens der Predigttext in den Kirchen, die sich an die Predigttextvorgabe für den Sonntag halten. Ja, das ist also ein Text, der vorgeschlagen ist zur Predigt in allen Kirchen innerhalb unserer Passionszeit, und an vielen Orten in Deutschland und in der Welt wird dieser Text heute Grundlage für die Predigt sein. Nach diesen Begebenheiten geschah es, da prüfte Gott Abraham und sagte zu Abraham: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Da sagte er: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und gehe in das Land Moria und bringe ihn dort auf einen der Berge, den ich dir sagen werde, als Brandopfer dar. Abraham stand früh am anderen Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Nachdem er Holz zum Brandopfer gespalten hatte, brach er auf und begab sich nach dem Ort, dem Gott ihn gesagt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu den Knechten: Bleibt mit dem Esel hier, ich und der Junge wollen dorthin gehen, um anzubeten, dann kehren wir zu euch zurück. Darauf nahm Abraham das Holz zum Brandopfer, lud es auf seinen Sohn Isaak, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. So gingen sie beide miteinander. Da sprach Isaak zu Abraham, seinem Vater: Vater. Der antwortete: Ja, mein Sohn. Der Sohn sagte: Siehe, da ist das Feuer und da ist das Holz. Wo ist denn das Lamm zum Brandopfer? Abraham erwiderte: Gott wird sich das Lamm zum Brandopfer schon ersehen, mein Sohn. Und so gingen sie beide weiter. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn und legte ihn auf den Altar, eben oben auf das Holz. Dann streckte Abraham seine Hand aus, nahm das Messer, um seinem Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel herab zu ihm und sagte: Abraham, Abraham? Er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts zuleide. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast. Als Abraham nun aufblickte, sah er einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder, brachte ihn an seine Stelle seines Sohnes zum Brandopfer dar. Abraham nannte diesen Ort, der Herr sieht, so dass man bis heute, zum heutigen Tag sagt, auf diesem Berge, wo der Herr vorsieht oder wo der Herr Vorsehung geschehen lässt. Diese Geschichte ist in unseren Ohren sehr, sehr fremd. Wenn man nicht weiß, dass es in der damaligen Zeit üblich war, dass die Erstgeborenen einer bestimmten Gottheit geweiht wurden. Und in der Zeit, von der hier die Rede ist, war es üblich, gab es einen großen Kult, dass man dem Gott Moloch die Erstgeborenen seiner Kinder opferte. Man hatte also das erstgeborene Kind, ein Junge, wurde dem Gott Moloch als Opfer geopfert. Es gab also Kinderopfer, Kinder wurden dem Gott geweiht und dann auf dem Altar dargebracht. In diesem Kontext, in dieser Umgebung lebte das Volk Israel. In diesem Kontext lebte Abraham mit seiner Sippe. In diesem Kontext musste er sozusagen hören lernen auf den Gott, der sich ihm erst offenbarte und weiter vorstellte. Es gab noch keine, wenn wir mal anschauen, wir können das sogar deutlich machen, es gab noch keine dicke, lange Tradition von der Geschichte Gottes mit den Menschen. Da hat es erst ein paar kleine, wenige Seiten gegeben. Abraham ist unterwegs mit Gott, den er hört, aber nicht sieht. Mit einem Gott, der nicht geschnitzt ist. Mit einem Gott, der kein Bildnis hat, wie andere Götter und andere Gruppen und Völker um ihn herum. Wo es üblich war, dass die Gottheit geschnitzt war oder in Stein gemeißelt oder dass es ein Gegenstand war, den man verehrte, weil man glaubte, dieser Gegenstand ist beseelt von der Macht, die in diesem Gegenstand lebt. Wir kennen das in der Pädagogik, dass Kinder zum Beispiel, wenn sie gegen den Tisch laufen und sich stoßen, manchmal umdrehen und den Tisch treten und sagen, du doofer Tisch, ja, weil sie glauben, der Tisch hat nach dem Kind geschlagen oder hat das Kind geschuckt oder irgendwie so, dass es sich wehgetan hat. Die Menschen glaubten damals, dass bestimmte Gegenstände beseelt sind von der Macht der Gottheit. Und deswegen haben sie die verehrt. Und Abraham fiel aus der Rolle. Abraham hatte diesen Gott erlebt, aber ein Gott, der eben redet, aber nicht sichtbar ist. Der Kraft und Macht hat für ihn auf sein Leben, aber den er selber nicht in die Tasche stecken kann. Dass dieser Gott Macht und Kraft über seinem Leben hat, finden wir in der Tradition, dass immer der den Namen des anderen kennt, größer ist. Abraham, Abraham. Gott hat Macht über Abraham. Er nennt ihn beim Namen und ruft ihn an. Und er erweist sich als der Kraft hat, als der Macht hat, der ihm anspricht und ruft. Und nun sagt Gott diesem Abraham etwas, was ihn irritiert, nämlich, da sagte er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Das war schon nicht so einfach, den Sohn zu bekommen. Nimm deinen Sohn, den Isaak, den einzigen. Er hatte nicht die Auswahl. Er hatte nur einen einzigen Sohn, den du lieb hast. Geh in das Land Moria und bringe ihn dort auf einen Berg, den ich dir sagen werde, als Brandopfer da. Abraham hört überraschenderweise, dass Gott ihn auffordert, seinen Sohn, wie bei den anderen Kulten auch, offensichtlich zu opfern? Diese Anrede Gottes in das Herz, in das Innere des Abraham muss ihn zutiefst erschüttert haben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was in diesen nächsten Stunden und Tagen für den Abraham an einem inneren Kampf getobt hat. Ich glaube, das ist für einen Vater ein Stück Hölle. Auch wenn man da vielleicht damals in einer Zeit lebte, wo die Kinder noch nicht so individualisiert geliebt wurden, wie wir heute das haben, wo Kinder nicht so hoch angesehen sind. Und doch lesen wir hier, der Sohn, der Einzige, den du lieb hast. Abraham stand früh am anderen Morgen auf. Er steht auf, ob er geschlafen hat, steht er nicht drin. Und macht sich auf den Weg, nun diese Botschaft, die er empfangen hat, umzusetzen. Er macht sich auf, nimmt seinen Sohn, nimmt Knechte mit und ist unterwegs. Und Gott zeigt ihm offensichtlich den Berg, auf den er gehen soll. Und als er den Berg sieht, weist er seine Knechte an, zurückzubleiben, auf ihn zu warten. Und er nimmt seinen Sohn Isaak und geht mit ihm nach oben. Und dann dieser unsägliche Dialog, dass der Junge spitz kriegt, irgendwas ist anders. Wir haben kein, Vater, was wollen wir opfern? Wir haben kein Lamm dabei. Abraham erklärt ihm, wir werden oben schauen, Gott wird ein Lamm sich aussuchen. Gott wird dafür sorgen. Aber er weiß eigentlich, aber er traut es sich so nicht zu sagen. Eigentlich müsste er sagen, das Lamm bist du. Abraham bleibt Gott treu, indem er ihm sagt und das festhält, Gott wird sich das Lamm ersuchen. Er weiß, es soll eigentlich sein Sohn sein. Aber da spürt man auch vielleicht ein wenig die Hoffnung und das Zutrauen, ob es nicht doch noch eine Wende geben könnte. Aber gewiss ist es nicht. Als sie an den Ort kamen, in Vers 9, den Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham den Altar. Ich füge ihm ein, er baute ihn schweigend. Das war kein fröhliches Altarbauen. Ich glaube, dass jeder Stein doppelt so schwer war, wie er eigentlich war. Jeder Stein brachte ihn näher an den Moment, wo er seinen Sohn hätte opfern sollen. Und dann musste er es machen. Er nahm seinen Sohn, er band ihn und der Sohn wusste, was jetzt anstand. Auch der Sohn kriegt mit, was geschehen soll. Was für eine Dramatik. Was für eine unglaubliche Szene. Was für ein Kampf in dem Abraham. Und es gibt dann in der Geschichte, wenn ihr Spaß habt, in Museen zu gehen, diese Szene haben viele Künstler, viele Maler gemalt. In vielen Kirchen hängt diese Szene, wo der Vater mit dem Messer in der Hand kurz davor steht, seinen Sohn zu töten. Als Zeichen, und da kommt dann sozusagen die Auslegung schon ein Stück vorgegriffen, als Zeichen für das unglaubliche Gottvertrauen und den Gehorsam dem Wort und dem Eindruck gegenüber, den Gott ins Herz gegeben hat. Und in den meisten Bildern ist ein Engel zu sehen. Der Engel des Herrn, heißt es hier in dem Text, sprach, der Engel, der sozusagen Gott selbst ist und die Hand des Abraham hält, dass nicht aus einem Reflex heraus etwas geschieht, was Gott verhindern will. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her zu ihm und sagte, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts. Denn ich weiß, dass du Gott fürchtest. Denn ich weiß, dass du gehorchst. Denn ich weiß, dass du mir nichts vorenthalten hättest, worum ich dich bitte, selbst das Liebste nicht, selbst deinen Sohn nicht. Gott prüft sozusagen auf der einen Seite den Glaubensgehorsam des Abraham, aber in dieser Geschichte wird dem Volk Israel etwas anderes auch noch vermittelt, was wir dann im dritten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 21 lesen. Du darfst keines von deinen Kindern für Moloch durch das Feuer gehen lassen und so den Namen deines Gottes entweihen. Hier in dieser Geschichte ist angelegt das Verbot Gottes an sein Volk, Kinder zu opfern, wie es sonst in anderen Kulten üblich war. Gott macht deutlich, nicht die Kinder werden geopfert, sondern ihr könnt das Leben der Kinder auslösen, indem ihr eine Taube opfert oder zwei Tauben opfert, das ist dann geregelt in den Gesetzen, indem ihr ein Opfer darbringt für die Erstgeborenen. Die Erstgeborenen leben und die Erstgeborenen bleiben, aber ihr bringt ein Opfer stellvertretend für die Erstgeborenen dar, ihr löst sie aus und rettet das Leben und schenkt ihnen das Leben bei euch. Das ist also zunächst einmal eine weitere Erzählschiene in dieser Geschichte, dass dem Volk Israel gesagt würde, in dieser Beziehung zu Gott werden die Kinder Gott geweiht, aber nicht geopfert. Sie werden ausgelöst durch ein Tieropfer, aber sie selbst werden nicht verbrannt und werden nicht geschlachtet. Und ein drittes, als Abraham seine Augen erhob, sah er einen Widder, der sich in seinen Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den Widder, brachte ihn an seiner Stelle, das ist nun die Geschichte, und brachte ihn an seiner Stelle des Sohnes zum Brandopfer dar. Hier geschieht die Auslösung des Lebens der Kinder. Der Widder stirbt stellvertretend für das Kind. Und ein letzter Gedanke aus dieser Geschichte, den wir so erstmal gar nicht hören. Abraham nannte diesen Ort, der Herr sieht, sodass man bis zum heute diesen Ort nennt, auf dem Berg, wo der Herr Vorsehung schenkt. Oder wo der Herr vorsieht, vorsorgt. Es gibt in dem Alten Testament immer die Tradition, dass es zu jedem Namen, zu vielen Ortsnamen, an denen Erfahrungen mit Gott gemacht wurden, gibt es auch eine Erzählung, warum dieser Ort so heißt. Warum heißt eine deutsche Stadt Schweinfurt? Weil dort eine Furt war, wo die Schweine durchgetrieben wurden, beziehungsweise wo sie weiden konnten. Oder in München, Haselbergel. Warum heißt ein Ort Hasenbergel? Weil es ein Bergel war, ein kleines Hügelchen, wo früher offensichtlich sehr viele Hasen lebten und ihre Bauten hatten, ja? Also es gibt immer so Rosenheim, wahrscheinlich weil es dort eine Siedlung und eine Geschichte gab, die etwas mit Rosen zu tun hat. Uns ist das verloren gegangen, wir graben das ganz mühselig aus. In der Zeit des Alten Testamentes gab es ganz viele Namen für Orte und mit den Orten gab es immer die Erzählung, die weitergereicht wurde, was dort Gott mit den Menschen ursprünglich erlebt hatte. Und warum dieser Ort dann so heißt. Hier in unserer Geschichte der Ort, der Berg, wo Gott vorsieht. Das war das wunderbare Erleben, das Abraham hatte, dass Gott dafür gesorgt hatte, dass er selbst nicht seinen Sohn opfern brauchte, sondern dass der Widder dort oben war. Aber dass Gott etwas wahrnahm an Abraham, nämlich, dass er treu ist, dass er gehorsam ist und dass er bereit wäre, seinen einzigen Sohn zu opfern. In der Geschichte der Kirche, nachdem Jesus Christus gestorben war, haben die Kirchenväter, haben die ersten Theologen der Kirche entdeckt, dass in dieser Geschichte etwas steckt, was eigentlich in dem Kreuz- und Opfertod Jesu ja selbst lebt. Sie haben entdeckt, eigentlich ist diese Geschichte, also das ist ein tolles Wort, was die Theologen erfunden haben, glaube ich, eine Vorschattung. Ja, also das heißt, das Eigentliche ist noch gar nicht passiert, aber schon ist der Schatten davon da. Hier ist also sozusagen angedeutet, im Verborgenen angelegt, was Gott nachher in Jesus Christus selbst getan hat. Da ist Jesus Christus der Sohn, der um den Auftrag Gottes weiß, für die Menschheit zu sterben. Wir könnten so sagen, die Geschichte ließe sich auch so erzählen, dass Jesus selbst hinaufgeht auf den Berg Golgatha vor der Stadt, dass Jesus selbst sich nageln lässt auf das Kreuz und binden lässt, und dass Jesus selbst sich als Opfer darbringt, freiwillig hingibt zur Erlösung der Menschheit. So haben die Kirchenväter diese Geschichte in Verbindung gebracht mit der Botschaft des Kreuzes Jesu Christi. Der Vater, der seinen einzigen Sohn gibt als Opfer, zur Erlösung, zur Auslösung aller Menschen. Nicht nur zur Auslösung des Erstgeborenen, sondern zur Auslösung aller Menschen, die glauben, dass Jesus Christus dieses Opfer stellvertretend für jeden von uns gebracht hat. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst seinen einzigen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Die Liebe Gottes, die sich auf den Menschen bezieht, weil er ihn geschaffen hat und weil er sieht, dass der Mensch alleine es nicht schaffen kann, so zu leben, dass er wieder in Einheit bei Gott ruhen darf und mit ihm im Paradies sein kann. Diese Menschen brauchen Erlösung, und die Liebe Gottes zu diesen Menschen, die so hoffnungslos verstrickt sind in Schuld und Sünde, diese Menschen brauchen einen Loskauf aus der Verlorenheit. Es muss ein gültiges Opfer für sie gebracht werden, damit sie gerettet sind, damit sie freigekauft sind, damit sie ausgelöst sind aus der Verfallenheit dem Tod gegenüber. Und Gott gibt seinen einzigen Sohn dahin. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass Jesus sagt, mir wird das Leben nicht genommen werden, auch wenn die Geschichte der Passion so aussieht, als würde er verhaftet werden, vor den Kadi gerufen, als würde immer nur ihm etwas zugefügt werden. Das ist so in der Passion. Aber Jesus sagt, mir nimmt niemand das Leben. Ich gebe es dahin. Ich gebe mein Leben für euch. Eine freiwillige Hingabe in den Opfertod zur Erlösung der Menschen. Und die Frage, die uns bewegen wird und die uns bewegt, ist eigentlich die Frage, die uns Jesus in der Passionszeit und ansonsten auch immer ständig stellt. Wenn wir das Kreuz sehen, mit Kruzifix oder auch ohne Kruzifix, wenn wir es sehen, stellt uns das Kreuz die Frage, glaubst du diesem Geschehen, das sich mit dem Kreuz verbindet? Glaubst du mir? Glaubst du mir, dass ich dich erlöst habe? Glaubst du mir, dass ich für dich gestorben bin? Glaubst du mir? Die Antwort müssen wir geben. Die kann niemand für uns sprechen. Diese Antwort muss jeder für sich selbst geben. Glaubst du mir? Abraham hörte den Auftrag Gottes, das Liebste, seinen einzigen Sohn opfern zu sollen. Und er machte sich auf den Weg und glaubte Gott. Und deshalb wird er nachher auch im Hebräerbrief zitiert als das Vorbild des Glaubens. Er glaubte Gott. Der Apostel Paulus sagt, dass der Glaube des Abraham das Entscheidende war, dass er gerettet wurde, dass er von Gott geehrt wurde und dass er sozusagen der Erzvater des Volkes Israel wurde, weil er Gott glaubte. Die Kraft des Glaubens, die gerecht macht, betont der Apostel Paulus. Und wenn wir unsere Geschichte weiterlesen, dann lesen wir noch einmal, dass diese wunderbare Verheißung gesprochen wird. Da rief der Engel des Herrn Abraham zu seinem zweiten Male und sagte, ich schwöre bei mir selbst, weil du dies getan und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dich reich segnen. Ich werde deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie die Sterne des Himmels, wie Sand an den Stränden der Meere. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde besetzen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du auf meine Stimme gehört hast. Gehorsam, so lesen wir später im Samuel-Buch, ist kostbarer als Opfer. Gott möchte, dass unsere Herzen zu ihm hin sich wenden. Gott möchte, dass wir unsererseits, dort wo er uns anspricht, ihm folgen und ihm gehorchen. Gott möchte, dass unser Glaube sich so auswirkt, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm vertrauen, zu ihm leben und handeln. Und wenn wir Abendmahl heute feiern, dann ist es ja genau jene Schnittstelle, wo Gott uns am Kreuz ja versprochen hat und gesagt hat, dass er für uns stirbt, dass all die Marter für uns sozusagen geschehen ist, dass er unsere Schuld, so sagt später der Apostel Petrus, unsere Schuld hat er hinaufgetragen ans Kreuz. Um unserer Sünde willen ist er zerschlagen worden. Er trug unsere Krankheit, er trug unser Versagen. Deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Daran erinnern wir uns. Und die Frage ist, ob wir es gerne mitnehmen. Modern gesprochen müsste man heute sagen, so als ein Add-on, als ein Zubrot, als ein Sahnestückchen obendrauf, als die Kirsche auf die Sahne und der Rest ist unser Leben. Oder ob wir die Dynamik und die Grundlage verstehen, dass dieses Sterben am Kreuz für Christus sein ganzes Leben, eine Ganzheitshingabe seines Lebens ist, die uns in die Pflicht nimmt, zu antworten mit unserem Leben und nicht nur mit ein bisschen vom Leben, nicht nur mit dem, was übrig bleibt, sondern mit dem Ganzen, mit sich selbst, mit dem, was uns ausmacht. Gott segnet den Abraham, weil er gehorsam war. Und die Botschaft ist und bleibt auch heute dieselbe, dass Gott die segnet, die ihm gehorsam sind. Die Antworten auf das, was er an Frage in ihr Herz legt. Und die Frage heute auch gerade in und um das Abendmahl drumherum ist nach wie vor die, glaubst du mir? Das tat ich für dich. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Glaubst du mir? Ich habe mich freiwillig geopfert. Glaubst du mir? Ich habe freiwillig für deine Schuld bezahlt, glaubst du mir? Ich habe mein Leben für dich dahingegeben, glaubst du mir? Das heißt auch, gibst du mir dein Leben? Gibst du mir dein Leben? Bist du bereit, dein Leben mir anzuvertrauen, mir zu folgen? An dieser Schnittstelle, da geht es darum, dass wir Ja oder Nein sagen. Es gibt keine Enthaltung. Manche Menschen glauben, Enthaltung ist möglich. Nein, das ist es nicht. Ja oder nein? Glaubst du mir? Jesus Christus lädt ein, dass wir zu ihm kommen und unser Leben ihm geben. Und er verspricht, dass der das tut, nicht leer ausgehen wird. Wir kriegen neues, ewiges Leben geschenkt. Und das ist gut. Wir kriegen Vergebung der Schuld und das ist gut. Wir kriegen Freiheit und wir kriegen den Geist Gottes, der uns hilft, dieses Leben von Gott in unserem Leben einzuüben, Stück für Stück. Und wir bekommen den Heiligen Geist, der uns in unserem Herzen vergewissert und versichert, dass wir erlöst sind und dass wir Kinder Gottes sind und dass wir deshalb rufen, Abba, lieber Vater. Weil der Geist Gottes uns überzeugt, dass es für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr gibt, sondern ewiges Leben. Ich lade uns ein, an diesem Tag nicht nur darüber nachzudenken, nicht nur zuzuhören, sondern so wie wir im Grunde genommen es auch vielleicht von dem Tag gehört haben, dieser Tag heißt, Gott schaffe mir Recht aus dem Psalm, ist wieder so ein lateinisches Anfangswort genommen worden. Aber auch zu hören, Gott hat Recht geschaffen am Kreuz. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Gott hat für mich alles vorbereitet. Bist du bereit, das zu hören, in deinem Herzen, mit deinem Herzen und mit deinem Verstand zu beantworten und zu sagen, ja, wenn du das für mich gegeben hast, dann gebe ich dir mein Leben und folge dir nach. Und das ist nicht nur so ein innerer, virtueller, gedanklicher Vorgang, sondern das drückt sich auch aus für uns in unserer Tradition in der Taufe, in der Hingabe meines Lebens an Jesus Christus, indem ich deutlich mache, dein Sterben am Kreuz ist stellvertretend für mich geschehen. Und so wie du für mich am Kreuz wirklich gestorben bist mit deiner ganzen Existenz, so lege ich mein Leben symbolisch in das Wassergrab, um deutlich zu machen, dein Sterben hätte mein Sterben sein sollen. Aber du bist auferstanden zum Leben, zum ewigen Leben. Und deshalb werde auch ich auferstehen und darf ich auferstehen, sozusagen aus dem Wassergrab zu dir. Und wir sind eins. Damit sage ich, ich gehöre zu dir. Dein Sterben ist für mich passiert und ich nehme es an. Und ich glaube dir und ich folge dir. Das ist die Einladung. Wir werden Ende Juli, ich sage schon mal jetzt, Ende Juli eine Taufe haben. Das ist unser nächster Tauftermin, auf den wir zugehen. Ende Juli. Da kann man sagen, da kann ich ja noch nachdenken. Da kann man machen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir rechtzeitig und frühzeitig, wenn wir die Stimme Gottes hören, so heißt es ja hier im 1. Mose Kapitel 22, ich weiß nicht, ob ihr das so deutlich gehört habt, als Gott rief, Abraham, Abraham, antwortete dieser, hier bin ich. Und da nahm dann sozusagen, nimm deinen Sohn, das heißt, am nächsten Morgen stand er auf und machte sich auf. Er ist nicht erst zur Sekretärin gegangen und hat gesagt, mal gucken, ob ich einen Termin finde, wann es mir passt. Er stand auf. Jesus sprach seine Jünger an, folge mir nach. Und sie standen auf und sie folgten. Ich wünsche dir den Mut, wenn du die Stimme Gottes in deinem Herzen hörst, das tat ich für dich. Folge mir nach. Nimm an, was ich für dich tue und was ich für dich getan habe. Dass wir antworten, so schnell wie wir können. Manchmal ist es im Leben so, dass wenn wir nicht rechtzeitig antworten, ich will jetzt nicht drohen, aber es ist der Gang der Dinge, dass es dann irgendwann irgendeine Wegführung gibt und wir sind drüber raus und dann ist der Gedanke weg und dann, schade, mach es fest. Mach es fest, mach dich fest bei Jesus. Warum? Weil er dann die Möglichkeit hat, dich festzuhalten, wenn das Leben dich fortspülen will. Mach dich fest bei Jesus. Sag ja und leg deine Hand in seine Hand. Er hält dich. Und sein Sterben bedeutet für dich Leben. Glaubst du das? Dazu lade ich dich ein. Amen.